Ja, da möchte ich mir doch mal Gedanken machen über Freiheit, über meinen Freiheitsbegriff. Und Freiheit hat für mich unmittelbar etwas zu tun mit an meinen eigenen Bedürfnissen anschließen, das tun können, was ich im Moment gerade will und nicht etwas tun müssen, was von mir erwartet wird oder was ich mir selber auferlegt habe oder so. Und gleichzeitig hat es aber auch etwas zu tun mit der Möglichkeit, überhaupt zu handeln. Das zeigt vor allem auf motiviert sein und überhaupt freie Energie haben, die Kapazität zu haben, zu handeln. Oder noch genauer, nicht irgendwie zu handeln, sondern genau so zu handeln, wie es eben meine Befindlichkeitslage gerade erfordert oder haben möchte. Es hängt auch ein bisschen mit Handlungsoptionen zu tun, also unglaublich viele Dinge theoretisch tun zu können und dann aus dieser riesigen Summe auswählen zu können. Also es ist natürlich gut, wenn man viele Handlungsoptionen hat. Allerdings ist das ein bisschen tricky für mich, weil je mehr Handlungsoptionen ich habe, desto dringlicher wird es, einen inneren Fokus zu haben, wie ich überhaupt handeln möchte. Und das kann unter Umständen sehr schwierig werden, wenn ich einfach viel zu viele Möglichkeiten habe und ich nicht ganz genau weiß, was ich eigentlich will oder was mir denn gut tun könnte oder welche Handlung jetzt überhaupt an meine Bedürfnisse anschließt von diesen vielen, vielen Möglichkeiten, weil ich einen Überblick verliere, dann kann ein zu viel an Möglichkeiten auch einen ja, kontraproduktiven Effekt haben, dass ich dadurch eher unfreier werde, weil ich einfach nicht den Überblick habe, wie ich mit diesen großen Freiheiten, mit diesen großen Handlungsoptionsvielfalt umgehen soll. Aber generell gilt für mich, dass schon das Aufbauen von Handlungsoptionen etwas grundsätzlich immer Erstrebenswertes ist und auch gleichzeitig eben dieses Spannungsfeld, dass ich den Fokus, wie ich mit diesem breiten Handlungsoptionsspektrum umgehe, dass ich den möglichst scharf halten möchte. Also es ist immer ein Steigern von Optionsvielfalt und Fokus, die dann letztlich zu einem ja, zu einem Handlungsprogramm führt. Und also umgekehrt schlechter ist immer die Wahl zu sagen, ja, ich will lieber weniger Handlungsoptionen haben, weil dann ist es nicht so schwer, einen Fokus zu finden oder zu finden, was ich machen will. Das ist natürlich, es ist nicht falsch, es ist leichter, zu wissen, was man tun will, wenn man weniger Optionen hat. Aber das ist langfristig auf jeden Fall nicht für mich keine ideale Strategie, sondern es ist einfach das ist eigentlich immer die schlechtere Wahl. Na, und jetzt hört sich das so einfach an. Freiheit ist, an seinen Bedürfnissen anzuschließen. Könnte man meinen, das tut man ja eigentlich immer. Und ich behaupte mal, das tut man oder zumindest die allermeisten eigentlich nur sehr selten und eigentlich eher so sogar in Ausnahmefällen, dass der Normalfall eigentlich ist, dass man in einem Erwartungsgeflecht sich befindet, das einen daran hindert, unmittelbar seine Bedürfnisse ausleben zu können. Und dass man sich entweder nur in zeitlichen Nischen diesen Luxus gönnt, mal wirklich direkt und ungefiltert das zu tun, was man gerade möchte, wozu man gerade Lust hat. Oder das fast noch tragischer formuliert, sehr viele Menschen sehr früh in ihrer Persönlichkeitsentwicklung schon so stark Abstand davon nehmen, wirklich direkt an ihre Bedürfnisse anzuschließen und sich so stark an Außenerwartungen orientieren oder in Sachzwängen stecken, dass sie den Kontakt zu sich diesbezüglich vollkommen verlieren. Und das ist auch genau das Spannungsfeld, was ich oder in dem ich stecke, bezüglich meiner einfach der Gesellschaft, der weiträumigen sozialen Umwelt, in der ich stecke, weil die Systemik, die von Gesellschaftssystemen, speziell eben vom Wirtschaftssystem, verursacht genau diese Effekte. Das Wirtschaftssystem ist ein riesiges hierarchisches Netzwerk von Menschen, die wechselseitig aufeinander Erwartungsdruck ausüben, von oben nach unten. Und die allermeisten Menschen sind weit unten in dieser Erwartungsempfängerhierarchie und lassen sich von diesem Erwartungsdruck sehr stark einfangen. Führt faktisch dazu, dass die Leute einen Großteil ihrer Energie darin ausgeben, dass sie Erwerbsarbeit auch häufig zu ihrem Identifikationsfokus erklären und gar nicht mehr nach ihrer individuellen Persönlichkeit suchen, sondern sich damit zufrieden geben, wenn sie in einem wirtschaftlichen Wertschöpfungskontext produktiv und wirksam sind und sagen, das bin ich, das ist mein Leben. Und dabei letztlich stärker quasi ein Teil einer systemischen Wirtschaftsdynamik werden. Also sie sind dann Teil eines Wirtschaftssystems in einem höheren Maße als Mensch, individueller Mensch, der sozusagen Bedürfnisse hat und seine Identität an sich selbst ausrichtet und nicht an etwas systemisch Äußeren. Ja, und da kann man sich natürlich streiten, ist das gut oder schlecht. Für mich ist das ein ganz hohes Ideal, das Individuum und dessen Bedürfnisse über gesellschaftliche Strukturen zu setzen. Also für mich ist da eine ganz, ganz klare Hierarchie. Ein Mensch ist nicht wird nicht von einer Gemeinschaft abgeleitet oder noch schlimmer von irgendwelchen idealistischen, gedanklichen Konstrukten abgeleitet, also seine Identität und sein Wesen und sein Handeln und alles, sondern für mich entsteht eine Gesellschaft, zumindest idealerweise, aus einer Summe von frei, unabhängig an ihren Bedürfnissen anschließenden Individuen, die sich im Rahmen dessen, was ihnen gut tut, in die Gemeinschaft hinein orientieren und synergetisch mit anderen zusammen anfangen zu handeln und sich zu kommunizieren und sich abzustimmen, aber immer auf der Basis eines intakten psychischen inneren Gleichgewichtes, das sich einfach nur an den Bedürfnissen orientieren kann. Man kann nicht in ein psychisches Gleichgewicht sagen wir, psychische Reife hinein entwickeln, wenn man nicht dauerhaft in Kontakt zu seinen Bedürfnissen ist. Nur um, wie es gemeint ist, das zu illustrieren, selbst wenn man den ultrakompetentesten, die kompetentesten Eltern und die kompetentesten Psychologen und also lauter Menschen, die wahnsinnig genau wissen, wie dieses alles funktioniert, wenn man in so einem Umfeld wäre und die einem immer genau die richtigen Impulse geben würden, wie man sich gerade zu fühlen hat und was einen gerade motivieren sollte und wer man eigentlich sein sollte und so weiter. Wenn von außen die bestmöglichsten Steuerimpulse kämen, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand in so einem Umfeld ein dauerhaftes Wohlbefinden, Ausgeglichenheit und Stabilität und Leistungsfähigkeit entwickeln könnte. Für mich ist das vollkommen klar, dass das allein von der Art und Weise, wie der Mensch konstruiert ist mit seinem emotionalen System und einfach rein schon biologisch gesehen, kann so eine Stabilität nur von innen aus einem Anschließen an Bedürfnisse kommen. Und das würde ich sagen, das kommt, kann man vor allem daran sehen, wo der Mensch kulturgeschichtlich herkommt. Frühkulturen, die Jäger und Sammler oder sonst was, die sich noch nicht mal irgendwie sesshaft gemacht haben, die hatten mit Sicherheit einen sehr, sehr viel stärkeren Kontakt zu Sachen wie Hunger, Frieren, in Gemeinschaft leben wollen, sich schützen wollen vor Gefahren. Das ist das unmittelbare Wirkungsumfeld gewesen von Menschen in einer sehr frühen Form von Gesellschaftsstruktur. Und da konnte es nicht um nichts anderes gehen als um starke biologische Bedürfnisse. Und da kommt der Mensch her. Und wenn man noch einen Schritt weiter zurückgeht, schaut man sich Affen oder sonstige Säugetier Gemeinschaftsstrukturen an. Dort wird vollkommen offensichtlich, dass das Individuum in zum Beispiel in Affenhorden oder in Wolfsrudeln oder sonst was vollkommen ganzheitlich dominiert wird von individuellen Bedürfnissen und teilweise ja auch noch instinktgetrieben und andere Einflussfaktoren. Aber es geht um Hunger, um Kälte, um Gefahrenabwehr, um Fortpflanzungsbedürfnisse. Das sind alles unmittelbar rein biologische Antriebsmuster. So, da habe ich jetzt ein bisschen draufgehauen auf die Idee, weil das, ich den Eindruck habe, dass das nicht so klar ist, dass der Mensch eigentlich biologisch emotional motiviert ist und dass er seine Identität und sein Wesen eben hiervon ableiten muss, weil es gar keine Alternative gibt und dass diese vielen, vielen alternativen kulturellen Angebote leite deine Identität von einer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit ab oder von einer wie auch immer gesellschaftlichen, gemeinschaftlichen Zugehörigkeit einer Religionsgemeinschaft oder einer, was auch immer für soziale Systeme, es gibt so viele, die Versuche, sich von dort abzuleiten, die haben meistens vor allem positive systemische Effekte, dass irgendein ein Gesellschaftssystem oder ein soziales System über die Aktivität eines Individuums, das sich eben gesellschaftlich orientiert, aufblühen kann. Aber es hat auch ausschließlich, oder wie sagt man, ausnahmslos. Es hat ausnahmslos auch immer den Effekt, dass das Individuum, das sich zu stark gesellschaftlich orientiert, ich unterstreiche zu stark, ist gesellschaftlich orientiert, dabei in eine zunehmend fragilere, zerbrechlichere, schwächere und auch ja, letztlich auch ausgenütztere Rolle zu kommen. Und das zeigt für mich eben ganz klar auf eine Balance zwischen dem Anschließen von individuellen Bedürfnissen und dem Nachkommen von äußeren Erwartungshaltungen und sozialen und allgemeinen Sachzwängen. Und diese Balance, die liegt, die verschiebt sich auch mit der gesamten Kultur. Wahrscheinlich ist sie von den letzten 10.000 Jahren hat sie sich drastisch in Richtung immer stärkeres Anschließen an Gesellschaftslogik und eine systemische Logik hin orientiert. Und das ist auch eine natürliche und gesunde Erscheinung. Nur, wenn ich mich umschaue, die allermeisten Menschen treffen diese Balance nicht, sondern sie sind viel zu stark von der systemischen Eigendynamik eingefangen worden und leben auf Kosten, nein anders, die Gesellschaftssysteme leben auf Kosten der Individuen. Die sind einfach, die haben eine höhere Entfaltungsdynamik entwickeln können, die sind einfach autopoetisch stärker, alles Lebendige hat die Tendenz, selbstbeharrlich zu sein, entfaltungsstrebend zu sein, und so ein globales Finanz- und Wirtschaftssystem hat einfach eine irrsinnige Eigendynamik, eine irrsinnige Kraft mit dieser ganzen Werbung und den ganzen Anreizen, die es schaffen kann, um Menschen eben zu überzeugen, was gut und richtig und wichtig ist. Und ich meine, wenn man sich mal umschaut, wie die Menschen leben in München und in Deutschland, was wichtig und gut ist. Also es ist so viel wichtiger, im Sinne von Statussymbolen nach außen ein großes Auto zu haben, eine tolle Wohnung zu haben, schicke Klamotten zu haben, tolle Objekte, sich mit tollen Objekten umzugeben, mit Kaufkraftdemonstrationen sich sozial zu verorten. Das ist um so vieles wichtiger, als einfach nur die Frage zu stellen, was brauche ich denn gerade, damit es mir gut geht? Ja? Brauche ich einen Tee? Muss ich mich mal hinlegen? Habe ich vielleicht leichtes Fieber? Oder bin ich einfach nur ein bisschen zu viel alleine oder sonst was? Einfach diese ganz einfachen Fragen, wie geht es mir gerade? Das spielt eine so untergeordnete Rolle im Verhältnis zu diesen, ja, ich habe das neueste Statussymbol irgendwie kaufen können und jetzt fühle ich mich wohl, weil ich es allen zeigen kann, wie leistungsfähig ich bin und wie wertvoll ich nach diesem Wertekodex bin. So, das war jetzt ein recht ausführlicher Exkurs. Es ging ja um Freiheit. Ich bin losgestartet an der Stelle, dass überhaupt die Möglichkeit an seine Befindlichkeit anzuschließen, etwas ist, was nicht automatisch gegeben ist. Nur weil man Mensch ist, heißt es nicht, dass man das kann. Und ich wollte jetzt mit diesem langen Exkurs unterstreichen, wie aggressiv eigentlich die Lebensumwelt ist, in der wir leben, die das Anschließen an die individuellen Befindlichkeiten schwierig macht, teilweise sogar unmöglich macht. Und dann kann man sich ja mal fragen, was ist denn dann Freiheit, strebend zu sein, ja? Freiheit, strebend zu sein, bedeutet für mich eben in einer solchen Umwelt eben gar nicht so sehr Handlungsoptionen aufzubauen und den Fokus zu finden und auch die freie Energie, um so handeln zu können, frei an seinen Bedürfnissen anschließen zu können und sich da immer weiter zu differenzieren. Das bedeutet, eigentlich sollte es das bedeuten, aber in einer solchen Umwelt bedeutet es eigentlich ganz primär, sich abzugrenzen gegenüber äußeren Erwartungsdruck und gegen der vereinnahmenden Eigendynamik von Gesellschaftsprozessen. Das heißt also nochmal, erst wenn man sich, wenn man den größten Teil seiner Kraft darin investiert, sich gegenüber der Vereinnahmung von äußeren Eigendynamiken zu schützen und abzugrenzen, sodass man in eine Balance kommt zwischen dem Anschließen von inneren Bedürfnissen und äußeren Erwartungshaltung, die eine sagen wir, ideale Synergie zwischen diesen beiden Prozessebenen bildet. Erst dann macht es Sinn, ganzheitlich auf dieses Handlungsoptionen aufbauen, Fokus finden, Energie, Rahmenbedingungen für Energie, freie Energie und Motivation bereitstellen. Erst dann macht es Sinn, das zur höchsten Priorität zu erklären. Und jetzt finde ich, an einem sehr spannenden Punkt, weil wenn ich mich jetzt nochmal frage, was ist Freiheit, ja, dann hat Freiheit kriegt ganz stark den Charakter von Abgrenzung nach außen, von Autonomiestreben, von Unabhängigkeitsstreben. Ganz einfach, weil wenn eine Umwelt dazu neigt, ein Individuum zu funktionalisieren, für seine Zwecke einzusetzen, dann bedeutet Freiheit streben, vor allem sich dieser Vereinnahmung zu entziehen. Und erst an dem Punkt, wenn man unabhängig und autonom dieser Vereinnahmung gegenüber genug geworden ist, dass man genauso stark davon profitiert, wie man wie die Gegenseite von einem profitiert, wenn die Kräfteverhältnisse ausgeglichen sind oder die Profitverhältnisse wechselseitig voneinander ausgeglichen sind, von der gesellschaftlich-gemeinschaftlichen Ebene und der persönlich-individuellen Ebene. Wenn das ausgeglichen ist, dann bedeutet Freiheitsstreben etwas anderes, nämlich Handlungsoptionen maximieren und Fokus und Energie maximieren. Ja. Und was kommt dabei raus? Wie sieht ein Mensch aus, der frei lebt? Für mich bedeutet frei zu leben oder Freiheit zu leben letztlich oder Vielfalt. Vor allem Vielfalt. Also weg von einfacher Struktur, von einfachen Prozessen hin zu komplexen Prozessen. Eine gute Metapher dafür wäre eben Evolution als ganz allgemein, also biologische Evolution von ganz, ganz einfachen primitiven Einzellern hin zu ultrakomplexen sozialen Gebilden. Kulturelle Evolution weg von ganz, ganz primitiven Abstimmungsversuchen von hochisolierten Einzelindividuen hin zu total ultrakomplexen globalen Milliarden Großgesellschaften, die instantan mit Lichtgeschwindigkeit sich ganz komplex abstimmen können, auf hunderterlei Arten parallel. Also diese Komplexitätsmetapher vom Einfachen zum Komplizierten, das ist für mich synonym mit Leben, aber letztlich auch synonym mit Freiheit oder dem Ausleben von Freiheit. Das heißt, für mich wird damit ist eigentlich relativ einfach zu identifizieren, was frei leben bedeutet, nämlich letztlich einfach in Balance eine Balance zu finden zwischen äußeren und inneren Antrieben und insgesamt an dieser Grenzschwelle der Balance möglichst viel Eigendynamik entwickeln, um Differenzen aufzunehmen und die auch in Verhalten nach außen auszuleben. Sprich, das Sichtbare nach außen wäre eigentlich Handlungsvielfalt. Und das Gegenteil von Handlungsvielfalt ist eben repetitives, stark monotones, rituelles Verhalten. Und was mir da wichtig ist, ist, dass es mir da eben nicht darum geht, dass man jetzt auf dieser oberflächlichen Ebene, ich möchte möglichst viel verschiedene Dinge tun, anfängt einfach kreuz und quer immer Neues zu machen, weil das kann nicht funktionieren. Was funktioniert, ist eben diese innere emotionale Balance zu finden und so viel Kraft und freie Energie permanent zur Verfügung zu haben, dass diese Verhaltensvielfalt sich automatisch ergibt, ohne dass man sie direkt irgendwie forcieren müsste. Weil wenn ich sie direkt forciere, komme ich unweigerlich sofort in Energiedefizite, in Mangel, Motivationssituationen, in Spannungsfelder, wo ich mich plötzlich wieder dominieren lasse oder wo ich selber völlig einsam bin oder ähnliches. Also diese komplexe emotionale Balance zu finden, damit ich dieses immer neugierig bleiben, Kraft haben, immer wieder Verhaltensmuster brechen zu können, um neue wieder aufmachen zu können, um in diesem schwebenden, wabernden Zustand auf Dauer sich dort stabil einrichten zu können, hilft es überhaupt nicht, sich an Verhaltensvielfalt zu orientieren. Aber Verhaltensvielfalt ist ein guter äußerer Indikator, um nach innen zu schauen, hat jemand diese komplexe emotionale innere Balance gefunden, nachhaltig? Ja, nachhaltig, genau. Das ist nämlich auch so ein wichtiger Punkt für mich bei dem Ganzen. Also ich hab so ein Lebensziel, nämlich im hohen Alter noch genauso verspielt und neugierig zu sein, wie ich das mit 15, 16, 17 war. Und das hat vor allem einen Effekt auf mich, nämlich, dass wenn irgendwelche Leute an mich rantreten und sagen, wär doch mal erwachsen, ja, dann sage ich, nö, gar nicht. Ja. Schaut euch mal Picasso an oder sonst was. Es gibt so viele Leute, die im hohen Alter total verspielt waren und durchgebolzt und verrückt. Und das hat denen gut getan. Ja? Das ist das Beste, was einem passieren kann. Diese Lebendigkeit, diese emotionale Lebendigkeit, auch im Verhalten und in der Wirkung nach außen, bis ins hohe Alter aufrechtzuerhalten und sich eben nicht an irgendwelchen starren Konventionen, wie man denn zu sein hat und wie man ein seriöses Bild macht, nach außen aufbaut, zu orientieren, weil das nämlich letztlich ja, Handlungshorizonte einschränkt, Verhaltensvielfalt dämpft, Möglichkeiten reduziert und einfach letztlich nur Potenzial vernichtet. Also das nachhaltige, langfristige sich einrichten in einer emotionalen Balance, die vor allem die Eigenschaft hat, viel freie Energie und ein hohes Motivationsniveau aufrecht zu stabilisieren, um das in großen Zeiträumen vollkommen ungezielt umzusetzen. Einfach mal zu gucken, was passiert denn da? Genau, dieses ungezielte Ziele. Ich habe gemerkt, Ziele nachzugehen ist für mich hochproblematisch und so in den Tag hineinzuleben oder das einfach mal laufen zu lassen, das bin ich häufig viel, viel wirksamer. Und dann habe ich bei ein paar Leuten, die ich sehr wertschätze, also die Bücher schreiben, die ich nicht persönlich kenne, bei denen habe ich genau das immer wieder festgestellt, dass sie sich nicht an langfristigen Zielen orientieren, um irgendwelche großen Lebensziele zu erreichen, um vielleicht den ultimativen sozialen Status zu erringen oder ähnliches oder wahnsinnig reich zu werden oder was auch immer, sondern dass viele oder einige zumindest haben sich beschrieben, als dass sie zum Beispiel amöbisch einfach immer total blind nach vorne steuern, um oft mal total zufällig die Richtung zu wechseln und dass sie sozusagen überhaupt gar keinen großen Handlungsplanungshorizont haben oder irgendwelche nachhaltigen Programme, an denen sie sich orientieren, sondern eigentlich immer gerade im Moment das tun, was sie gerade wollen und was ihnen Kraft gibt und was sie irgendwie nach vorne bringt. Und wenn sie mal in einem toten Ast sind, dann drehen die einfach um und machen was anderes. Und dass dieses ungerichtete Verhalten, habe ich festgestellt, also stelle ich dann fest, weil viele von den Menschen waren hochwirksam in ihrem Leben, haben ganz viel geschafft und denen ging es sehr gut dabei, dass ich erst erstaunt war, dass ein so ungerichtetes Verhalten, unzielgerichtetes Verhalten überhaupt auf Dauer so eine Wirkung entfalten kann. Und so nach und nach habe ich dann aber irgendwie eingesehen, dass das nicht nur möglich ist, sondern dass das die viel wirksamere Variante ist, auf Dauer Effekte zu erzielen, jetzt nicht spezielle Effekte, aber überhaupt Effekte zu erzielen, weil die Basis von jeder nachhaltigen Wirkung, genau, und große Effekte bauen normalerweise auf oder resultieren aus einer nachhaltigen, gezielten Wirkung, das will ich eigentlich gar nicht sagen, von einer sehr nachhaltigen, sich akkumulierenden Wirkung, sage ich jetzt mal. Und so eine nachhaltige, sich akkumulierende Wirkung entsteht halt vor allem dann, wenn irgendein ein Wirkungsmuster über das im Moment eine sehr starke Wirkung erzielt, über einen sehr großen Zeitraum aufrechterhalten werden kann. Und wenn man sich ein kognitives, theoretisches, intellektuelles Ziel setzt, auf eine bestimmte Art wirken zu wollen, dann ist es viel, viel schwieriger, diese Wirkung auf einer emotionalen Balanceebene auf Dauer wirklich umzusetzen, weil man permanent, also automatisch eigentlich gegen seine Bedürfnisse leben muss an vielen Stellen, und das raubt Kraft. Und umgekehrt, wenn man einfach sich in seiner Bedürfnisbalance einrichtet, in einem bestimmten emotionalen Prozess, dass man einfach immer in seiner Kraft ist, immer tut, was man will, immer einfach auf Dauer eine bestimmte Spannung an seine Handlungsspannung, an seine äußere Umwelt anlegen kann, dann wird vielleicht nicht ein ganz bestimmter, ein intendierter Effekt entstehen, aber es wird auf jeden Fall sehr viel wahrscheinlicher ein bestimmter Effekt entstehen, den man vielleicht nicht sich ausgesucht hat, der aber auf jeden Fall dann einfach resultiert aus dem Muster, eigentlich aus der Identität, die man auch nicht frei wählen kann, sondern die auch letztlich aus einer Summe von sehr vielen Einzeleffekten zustande kommender Gesamteffekt ist. Und viele von diesen Effekten hat man keinen Einfluss drauf. Das ist, in welche Familie man geboren wird, in welcher Stadt man aufwächst, welche Menschen einen wann geschadet und wann gefördert haben, welche Mangel man Leben erdulden musste, welche Förderung, einfach die gesamte Summe an Einflussfaktoren letztlich prägen Identität. Und der eigene Einfluss darauf ist zumindest nicht unbegrenzt. Ein großer Teil der Einflussfaktoren entsteht bestimmt aus der inneren Dynamik heraus und vielleicht auch aus freien Entscheidungen, die man fällen kann, die man auch hätte anders fällen können. Aber ich glaube, letztlich ist es, also ich würde nicht sagen, der Mensch ist vollkommen determiniert, was das angeht, aber die Rahmen-Einflussfaktoren, innerhalb derer man seine Individualität lebt, sind so stark bestimmend, dass man eine Identität auf jeden Fall nicht durch eine willkürliche freie Entscheidung herausgewinnt, primär, sondern dass man eher aus der Summe aller Einzelwirkungen, wo die Umwelt einen starken Einfluss hat, eben so eine Identität heraus entsteht. Okay, Abschluss, Freiheit. Freiheit also hat für mich also wirklich viele Aspekte. Auf der einen Seite diesen Abgrenzungsaspekt, der auf eine Balance zeigt von in Gemeinschaft leben und Einzelmensch sein. Dann hat es den Aspekt, viele Möglichkeiten zu haben und die aufzubauen und genau herauszufinden, welche von den Möglichkeiten in welchem Moment Handlungsmöglichkeiten in dem Moment gerade gut wären umzusetzen. Es hat diesen Aspekt der Intensität des Handelns, der Motivation, dass man einfach viel Kraft, freie Kraft und Motivation und die Kapazität zum Handeln haben möchte, um sich frei fühlen zu können. Also sich um seine Motivation und seine Energien und Ressourcen kümmern, ist wichtig. Und dann dieser Aspekt, des sich in Komplexität hinein, in Vielfalt hinein zu entwickeln, ist etwas, was für mich sehr stark den Charakter von Freiheit unterstreicht. Und dieses Klischee von Freiheit, dieses allein auf einem Pferd in einer Prärie oder auf einem Boot ganz allein in strahlender Sonne auf einem Meer, umgeben von lauter tropischen Inseln oder allein auf dem Berg. Ich weiß es nicht. Es gibt so Freiheitsklischees, die vor allem immer so ein Ungebundenheits- und Effekt irgendwie unterstreichen. Aber für mich ist dieser, sagen wir, Hochglanzmagazin, Fernsehfreiheitseffekt oder Hollywood-Freiheitseffekt, der dort vorgelebt wird, ist, also ich finde ihn nicht falsch oder was, aber er ist so oberflächlich, dass man, finde ich, wenn man den so beobachtet, keinerlei Rückschlüsse drauf ziehen kann, wie man da hinkommt. Weil wenn ich sehe, da sitzt jemand auf einem Boot, auf einer Yacht in der Südsee und der fühlt sich frei, weil die Sonne scheint und weil da noch irgendwelche, dann, wenn ich das auch haben will und mir überlege, ich renne jetzt zu diesem Ziel, na, damit macht man sich sein komplettes Leben kaputt, weil alles, was man dazu tun muss, vernichtet Freiheit erstmal. Und dann habe ich eventuell 5 Minuten von diesem Bild, was ich da gesehen habe, das ich dann selber vielleicht reproduziere. Aber in der Summe habe ich so viel erlitten, um das Geld verdienen zu können, um die Reise zu finanzieren und um all diese Rahmenbedingungen hinzustellen. Also es geht ja nicht um irgendwelche Bilder zu reproduzieren, sondern es geht letztlich um einen psychischen Prozess oder Zustand, den man erreichen möchte. Und wenn man den eben visuell illustriert, dann kommen immer so tolle Bilder dabei raus, die für mich auch irgendwo irreführend sind. Vor allem, weil sie sehr gut instrumentalisierbar sind vom Wirtschaftssystem und von irgendwelchen Statusspielchen, von wegen, das brauchst du auch, das musst du haben, das musst du kaufen, dann wirst du dich frei fühlen. Also für mich sind das Freiheitsbild, wie es von Medien gezeichnet wird, ist irreführend und teilweise auch gefährlich. Ja, und für mich ist frei leben zu wollen etwas unglaublich Wichtiges, was absolut Zentrales und Schönes. Und weil meine Freiheit so stark von der Freiheit anderer und abhängt von den Menschen, mit denen ich stark verbunden bin, finde ich, lohnt es sich ganz, ganz stark, nicht nur für seine eigene Freiheit zu kämpfen und sich einzusetzen und sich unabhängig zu machen, sondern auch für sein unmittelbares soziales Umfeld und für die Gesellschaft, in der man lebt.